Okay. Eigentlich? Jetzt ist es da. Wunderbar. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich fühle mich wirklich im Flow. Wenn ich den gestern, also Petra hat ja auf den gestrigen Abend schon Bezug genommen und ich nehme mal die Einleitung von der Petra noch mit hinein. Rudi, vielleicht kannst du die erste Folie schon mal anwerfen. Ich hatte dort tatsächlich zuerst stehen, die Güte Gottes lernen. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht doch ein bisschen sperrig. Und dann habe ich das umformuliert. Aber genau das ist mein Thema. Gott lernen zu vertrauen, die Güte Gottes wahrzunehmen oder daran festzuhalten, auch wenn man eben in so einer Jeremia-Situation ist. Und ich möchte euch so ein bisschen hineinnehmen in den Flow der letzten Wochen, den wir so in den Predigten als Gemeinde erlebt haben. Und ich kann das natürlich nur aus meiner ganz persönlichen Perspektive machen. Aber ich fange mal an mit der Jutta Hesser, die hat vor 5 Wochen oder so gepredigt über Riesen. Und sie hat uns aufgefordert, dass wir unsere Riesen essen sollen. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein paar übrig gelassen habt von den Riesen, die sie nachher verteilt hat. Ich habe mir echt schwer getan mit diesem Zugreifen. Also sie hat ja angeboten, für jeden Riesen nimmst du dir einen Storkriesen und verspeist den dann im Laufe der nächsten Zeit. Und mein Problem lag darin, dass ich gesagt habe, es sind so viele und ich kann die gar nicht alle benennen, gefühlt. Wenn ihr das nachvollziehen könnt. Und im Nachdenken wurde mir irgendwann klar, ja, es sind viele Riesen, aber letztendlich ist es da nur einer. Es ist dieser eine Riese. Und dieser Riese ist die Frage, ist Gott gut? Ist er wirklich gut? Und kann ich ihm wirklich vertrauen? Denkt mal kurz drüber nach. Wenn diese Frage für das Volk Israel damals in der Wüste geklärt gewesen wäre, wenn sie gewusst hätten, klar vor Augen gesehen hätten, dass dieser Gott, der sie aus Ägypten an den Punkt geführt hat, mit all den Zeichen und Wunder, die sie bis dahin erlebt haben, dass der wirklich auf ihrer Seite ist, dass er wirklich gut ist, dass sie ihm wirklich vertrauen können, was hätten diese Riesen überhaupt in ihren Herzen bewegen können? Nichts. Die Patti hat 2, 3 Wochen später hier gepredigt und hat uns mit hineingenommen, wie Jesus seinen Jüngern versucht hat, Vertrauen zu lehren, Vertrauen beizubringen. Und ein wichtiger Punkt, den ich uns vor Augen stellen möchte, ist, dass Jesus davon ausgeht, dass man Vertrauen lernen kann und dass man Vertrauen lernen muss. Und also die Episode, die sie herausgegriffen hat, war die Speisung der 5000, die damit beginnt, dass Jesus die Jünger erstmal bittet, all das zu geben, was sie haben. Nicht bei dem stehen zu bleiben oder das zu beklagen, was sie nicht haben, sondern das zu investieren, was sie hatten. Und dann haben sie erlebt, dass Jesus das vermehrt. Aber kaum haben sie die Erfahrung gemacht, dass sie ihm vertrauen können, sendet, und sie hat das wirklich betont, er sendet sie auf den See, wissend, dass sie dort fast untergehen werden. Letzte Woche hat Jürgen in seiner Predigt geschlossen, also am Ende seiner Geschichte über die beiden ungleichen Söhne, mit einer Betrachtung dieses älteren Sohns, der zurückgeblieben ist. Und er sagte, die tragische Geschichte war, dass dieser Sohn zu Hause war, alles hatte, was er brauchte, um glücklich und fröhlich und ein gutes Leben führen zu können. Aber er hat nicht gelernt, in einer guten Weise von den Schätzen, die er hatte, zu nehmen und zu leben. Also, für mich, und ich glaube, viele von euch würden das ähnlich sagen, ich habe ein klares Bekenntnis, dass Gott absolut gut ist, dass er absolut vertrauenswürdig ist und dass er es immer und in allen Dingen gut mit mir meint. Soweit die Theorie. In meinem Alltag komme ich aber immer wieder in Situationen, in denen mir vor Augen geführt wird, dass da in diesem Bekenntnis noch ganz viel Illusion und Einbildung steckt. Ich denke, ich würde glauben, dass Gott gut ist. Ich denke, ich würde glauben, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Und solange Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Leute speist, klappt das auch ganz gut. Aber in dem Moment, in dem ich auf hoher See in Unwetter gerate und die Wellen über mich zusammenschlagen, dann sehe ich plötzlich nur noch Gespenster. Und selbst wenn Jesus direkt unmittelbar vor mir steht. Und ich möchte das nicht bei so einer pauschalen, allgemeinen Erklärung belassen, sondern ich möchte euch einfach mal mit hineinnehmen in mein Leben der letzten Monate, so beginnend mit den Sommerferien letzten Jahres. Und euch einfach mal zeigen, wie ich an diesen Punkt gekommen bin, auch über diese Frage nochmal ganz neu nachzudenken. Schon vor den Sommerferien hatte ich so den Wunsch und die innere Klarheit, ich würde eigentlich gerne 2 kleinen Gruppen anbieten. Einmal The Chosen und einmal das kontemplative Gebet, wissend aus einer Erfahrung des letzten Jahres, dass das von der zeitlichen Belastung zu all dem, was ich sonst eben in meinem Leben ja auch noch habe, herausfordernd sein wird. Und dann bekam ich am Anfang des Schuljahres einen vollen Stundenplan mit einer vollen Unterrichtsverpflichtung, was ja nichts Ungewöhnliches ist, das war mir klar. Aber 2 Wochen später teilte mir mein Schulleiter mit, dass ich in ein Informatik-Fortbildungsprogramm aufgenommen wurde, das über 2 Jahre geht und das eigentlich eine Entlastung von 2 Unterrichtsstunden pro Woche mit sich bringt. Aber der Stundenplan war leider schon gemacht. Das heißt, ich kriege diese Entlastung aber erst 1 Jahr später. Okay. Und dann war in mir so ein innerer Kampf. Und dann habe ich gesagt, traue ich mich jetzt trotzdem, das, was Gott mir in mein Herz gelegt hat, anzubieten, diese kleinen Gruppen anzugehen? Naja, es war eine Weile ringen, aber es war noch nicht so heftig. Ich habe gedacht, Gott kann ja immer noch Nein sagen und das Angebot einer kleinen Gruppe bedeutet ja noch lange nicht, dass sie zustande kommt. Und mit dem kontemplativen Gebet habe ich gedacht, habe ich eigentlich ganz gute Chancen, dass eine nicht klappt. Aber sie sind beide, also es hat beides, also mich überwältigende Zustimmung gefunden und die kleinen Gruppen waren gut besucht. Also sie haben ja noch nicht stattgefunden, aber es haben viele Leute sich dort eingetragen. Und in dieser Zeit bekomme ich einen Brief von meinem Bildungsministerium und werde angewiesen, also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, das war freiwillig. Selbst diese Informatikfortbildung hätte ich noch Nein sagen können. Aber dann kam vom Bildungsministerium eine Abordnung in die Abiturauswahlkommission Mathematik, Grundkurs, mit der Aufgabe, das Abitur für dieses Jahr, das jetzt also letzte Woche geschrieben wurde, mit 2 Kollegen zusammen zu erstellen. Und ich hatte das schon mal gemacht in Physik vor 8 Jahren und ich wusste, das bedeutet ungefähr 80 Arbeitsstunden zusätzlich, für die es nichts gibt, keine Ermäßigung, keine Entlastung, gar nichts. Und ich kann euch nur, also annähern, ich kann das gar nicht, also ich kann euch nicht hineinnehmen, was das emotional in mir ausgelöst hat. Wut, abgewechselt von Verzweiflung, das Gefühl von Überforderung, Aggression, die unheiligsten Gedanken kamen in mir auf. Und es war mir plötzlich völlig egal, was man macht und was anständig wäre und was das, was ich so dachte, für andere bedeutet, es war mir egal. Und das ging aber noch weiter. Dann habe ich doch in dieser Stresszeit mich erinnert an gute Predigten von Hans-Peter Grabe, der im Epheserbrief, wenn dann über den Sklaven angewiesen wird, dass sie ihren Herren sich treu unterordnen sollen, dann hat er gesagt, und das ist für uns unser Chef. Und wenn unser Chef uns sagt, dass wir das machen sollen, dann sollen wir es tun, als käme der Befehl von Gott selbst. Und es schrie in mir auf. Und wenn der Befehl von Gott persönlich kommt, es ist mir egal. Ich will das nicht machen. Und da war es raus. Und ich war echt ein bisschen geschockt. Ich meine, ich habe das nicht laut gesagt. Das geht alles in meinen Gedanken. Aber es war schon heftig. Und ich schrecke vor mir selbst zurück, dachte, okay, Christian, da wissen wir, jetzt liegt es mal auf dem Tisch. Jetzt sehen wir mal, wie das so aussieht mit deinem Vertrauen. Tja, und ich könnte euch noch, das ist ja nur eine Geschichte, ich könnte noch ungezählte Geschichten dieser Art erzählen, weil ich meine, unser Leben funktioniert ja so. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir denken, das da geht eigentlich gar nicht. Gott, wie kannst du das zulassen? Gott, wieso? Und natürlich, diese Situationen sind ja nicht umsonst. Und ich denke, da wo ich heute stehe, es ist ja Vertrauen in Gott schon da. Es ist ja nicht, dass da nichts ist. Das kommt aus all den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit in ähnlicher Weise gemacht habe. Ich habe meinen Glauben ja nicht weggeworfen. Ich bin ja dabei geblieben. Aber die Heftigkeit der Reaktion und diese schier Unendlichkeit der Wiederholungen, das ist, also ich sage es jetzt mal so, ich habe gemerkt, dass meine Lernkurve extrem flach ist. Es ist nicht so, dass ich nicht lerne, aber ich hab das Gefühl, es ist sehr, 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 sehr flach. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir ein Bild gekommen. Mein Bruder und ich haben als Kinder, also das war Familienprogramm, regelmäßig Ausflüge ins Schwimmbad gemacht mit meinem Papa zusammen. Mama durfte mal einen Nachmittag kinderfrei sein. Es war nicht zum Chillen, sie hat die Hausarbeit gemacht, also es muss alles ordentlich erwähnt sein. Aber Papa war mit uns schwimmen. Und wir konnten nicht schwimmen, wir waren wirklich ganz klein. Und seine Methode der Wassergewöhnung war naheliegend und schön und hat uns super Spaß gemacht. Also er hat, nachdem wir mal mit dem kleinen Becken fertig waren, das war langweilig, hat er uns mit in dieses tiefe Becken genommen. Und dann sind wir auf Papas Rücken geschwommen. Also wir haben uns an ihm festgehalten, er ist geschwommen und wir sind mitgeschwommen. Und dann ist Papa irgendwann abgetaucht. Und wir fingen an, heftig zu rudern. Aber er hat immer genau gewusst, was wir können und was nicht. Und irgendwann ist er wieder aufgetaucht und dann hat man wieder Boden unter den Füßen. Was wir damit gelernt haben, wir haben ein Stück weit die Angst vor dem Wasser schon verloren, ein bisschen wenigstens. Und dann wir haben gelernt zu tauchen, weil das war alles, was wir konnten. Also wir haben dann die Luft angehalten und dann sind wir entweder, also irgendwann haben wir es gelernt, wir brauchen gar nicht auf ihn warten, sondern der Beckenrand ist ja nie weiter als 6 Meter in so einem Schwimmbad und dann sind wir zum Beckenrand und da haben wir wieder ausgeharrt. Es war super. Wir wurden immer besser im Tauchen und wir konnten immer länger die Luft anhalten. Das war unsere Lernkurve. Aber wir haben nie schwimmen gelernt. Nie. Und mein Vater hat irgendwann begriffen, dass er das auch nicht mehr hinkriegt, das irgendwie umzudrehen. Und er hat die Sache in andere Hände gegeben und hat uns bei einem Schwimmkurs angemeldet. Und dort haben wir wirklich in einer festen Abfolge und Reihenfolge Schritte beigebracht bekommen, die wir hintereinander eingeübt haben. Also Beinschlag mit Schwimmbrett, habe ich mal so überlegt, Trockenübung mit Armbewegung, Armbewegung mit Schwimmbrett und dann am Ende haben wir so Schwimmkissen gekriegt, die aber aus Stoff waren. Das heißt, da ist die Luft rausgegangen während dem Schwimmen und dann musstest du immer mehr selber schwimmen und so. Ja, und am Ende konnten wir schwimmen. Rudi, zeig's mal die nächste Folie. Ich denke, wenn wir wirklich in unserem Vertrauen zu Gott wachsen wollen, wenn wir Riesen essen wollen, dann müssen wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen und uns eingestehen, was wir können und was nicht. Also wir denken, immer noch denken, dass wir eigentlich Gott ja vertrauen würden. Also sprich, wir können schwimmen, aber in Wirklichkeit tun wir immer nur tauchen. Dann ist es wichtig und unumgänglich, dass wir das mal in den Blick nehmen und dass wir uns das ehrlich eingestehen. Du, und wenn du 53 Jahre alt bist und als ich so groß war, bin ich schon in die Gemeinde gegangen, also getragen worden, genauso wie sie. Es ist, wie es ist. Und ich sage das meinen Schülern, also ich bin ja tatsächlich auch in der Rolle des Lehrers in meinem Beruf, und ich sage das dann meinen Schülern zum Beispiel in der 11. Klasse. Habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt gesehen, du kannst keine Bruchrechnung. Okay, das ist Stoff der 6. Klasse. Aber jetzt wissen wir es wenigstens. Du weißt es, ich weiß es, und jetzt können wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Nach diesem ersten Schritt der Erkenntnis ist aber elementar und unverzichtbar, dass der zweite Schritt folgt. Der zweite Schritt, Rudi, zweiter Schritt, wir müssen eine Entscheidung treffen. Ich in meinem Fall muss die Entscheidung treffen, ich möchte lernen, Gott so zu vertrauen, dass in welchen Umständen auch immer er mich hineinführen, also in welche Umstände er mich auch hineinführt, ich sagen kann, Herr, ich hätte mir das nie ausgesucht, ich habe da auch keine Lust drauf, ich fühle mich vollkommen unfähig und überfordert, aber auf dein Wort hin will ich im Vertrauen auf dich losgehen und mit der Erfahrung rechnen, dass du mich nicht nur überleben, nicht nur tauchen und wieder auftauchen lässt, sondern dass du mich in dieser Situation schwimmen lehren willst. Und auch meine Schüler muss ich immer wieder vor diese Entscheidung stellen. Willst du Bruchrechnung lernen oder nicht? Und wenn ein Schüler das in die 11. Klasse des Gymnasiums geschafft hat, es ist nicht eine Frage, ob er das kann oder nicht. Es ist eine Frage, ob er das will oder nicht. Und wenn wir etwas wollen, ist es erstaunlich, was wir können. Weil so sind wir von Gott gemacht. Aber nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, brauchen wir im dritten Schritt eine Abfolge von sinnvollen, intelligenten Schritten, die wir gehen können. Und wir brauchen einen Lehrer, der uns bei diesen Schritten begleitet und anleitet. Und dann brauchen wir Beharrlichkeit oder, um das heute wenig populäre Wort zu gebrauchen, Disziplin, um diese Schritte fest in unserem Leben zu etablieren und sie immer und immer wieder zu gehen, bis wir schwimmen gelernt haben. Wisst ihr, was Disziplin ist? Disziplin ist das tun, was wir können, um das zu erreichen, was uns mit einer direkten, unmittelbaren Anstrengung unmöglich ist. Disziplin bedeutet, das zu tun, was wir tun können, um das zu erreichen, was wir mit direkter Anstrengung niemals erreichen können. Also wenn ich Französisch lernen will, dann nutzt das nichts, wenn ich irgendwie mal probiere. Petra weiß das, ne? Aber wenn ich mich hinsetze und mir einen Plan mache, wenn ich mein Leben so organisiere und gestalte, Zeiten einplane, in denen ich das tue, was in meiner Kraft steht und darin treu bin und das beharrlich verfolge, dann werde ich irgendwann Französisch oder Deutsch sprechen können. Die Frage ist jetzt, wie sehen solche Schritte aus? Den Untertitel habe ich eben unterschlagen, ein Schwimmkurs in 5 Schritten. Das war natürlich ein bisschen provokativ gemeint. Versteht mich jetzt nicht falsch. Also sag mal, die Hauptbotschaft meiner Predigt habe ich eigentlich schon an euch transportiert. Das ist nämlich, ich muss mir ehrlich eingestehen, wo ich bin. Ich muss zweitens eine Entscheidung treffen, dass ich das wirklich lernen will. Und dann drittens, ich muss mich auf diese Schritte einlassen. Welche Schritte das jetzt sind, das, was ich euch jetzt vorstelle, ist jetzt nicht die Methode, die alle Probleme löst oder so. Es ist eine von vielen Möglichkeiten, wie man in eine, ja, in einer festen Abfolge, in einer disziplinierten Art und Weise sich dem Problem stellt und dem Ziel, Gott zu vertrauen, Schritt für Schritt näher kommen kann. Es sind tatsächlich 5 Schritte und ich habe die gefunden in einem Buch, das aber wiederum eigentlich nur zitiert. Also es kommt aus einem, also das Original steht in einem Buch, Kurze und einfache Wege ins Gebet, geschrieben von einer Französin, Madame Guyon, im Jahre 1688 in Lyon erstmals veröffentlicht. Und es gibt es bis heute noch, das Buch, das heißt, das hat sich offensichtlich bewährt. Und was mich an diesen Schritten begeistert, ist, erstens, sie sind einfach. Zweitens, man kann sie vollkommen ehrlich und authentisch gehen. Du musst nicht irgendwas herauspressen in dir, aus dir, was da eigentlich nicht ist. Sie sind intelligent. Das heißt, sie beziehen dein Denken ein. Sie fordern dein Denken heraus. Sie funktionieren überhaupt nicht, ohne dass du denkst. Und erinnert euch, Paulus schreibt im Römerbrief im 12. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Also Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Wir werden erneuert durch die Veränderung unseres Denkens. Weiter. Sie sind für einen anhaltenden Gebrauch geeignet. Es gibt ja Dinge, ne, die macht man dreimal und dann hat man keine Lust mehr. Aber das kann man länger machen. Sie sind beziehungsorientiert. Sie funktionieren nur, wenn es Gott wirklich gibt und wenn Gott sich zu seinem Wort stellt. Sie funktionieren aber auch nur, wenn ich oder wenn du, wenn wir sie tatsächlich gehen und tun. Ich möchte euch diese Schritte jetzt vorstellen und das anhand eines konkreten Bibeltextes. Und letztendlich ist der Bibeltext egal, also nicht egal. Also du kannst diese Methode oder du kannst diese Schritte mit ganz vielen Bibeltexten durchlaufen. Aber wenn es darum geht, Vertrauen zu lernen, ist es natürlich besonders hilfreich, Texte zu wählen, bei denen Eigenschaften Gottes genannt werden, ja, bei denen es um Vertrauen geht, die Güte Gottes, ne? Die Güte des Herrn hat kein Ende. Oder Furcht. Erster Johannesbrief, Kapitel 4. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Oder 1. Korinther 13, das Hohelied der Liebe. Oder Psalm 23. Und mir hat der Psalm 23 einfach am nächsten gelegen, dass das ist, was zu meinem Herzen persönlich einfach auch sehr stark gesprochen hat. Und deswegen gehen wir diese 5 Schritte am Beispiel des Psalm 23 durch. Der erste Schritt ist, du lässt dich von dem Text einfach mal informieren. Information. Wir lesen also jetzt den Psalm 23. Und du hörst einfach mal zu. Das ist ja ein Mensch, der das geschrieben hat. Ein König, König David. König David hat das geschrieben. Das darfst du jetzt einfach mal so zuhören. Da sagt der David: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nicht mangeln. Er weidet mich, oder er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandle im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Gutes und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde wohnen im Hause des Herrn jeden Tag. Also ich finde, schon als reine Information ist das schon ein Hammer. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber wenn du mal, also das ist für mich, also wenn du wissen willst, wie es aussieht, wenn jemand schwimmen kann, dann lies den 23. Psalm. Das ist jemand, der Gott vertraut. Durch und durch. Und du darfst das wirklich erst mal lesen. Und du darfst das ganz ehrlich lesen und eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme machen, weil das ist der erste Schritt. Du musst erst mal gucken, wo stehe ich hier eigentlich? Wie gut kann ich eigentlich schwimmen? Und wenn du das so liest, dann ist es auch gut, wenn du hörst, dass der Heilige Geist, du wirst Gedanken haben und geh davon aus, dass der Lehrer an deiner Seite ist. Glaube nicht, tu nicht so, als würdest du das Ding alleine hinkriegen. Du musst dir nicht selber Schwimmen beibringen. Du musst dir nicht selber beibringen, Gott zu vertrauen. Jüngerschaft bedeutet, dass wir Jesus nachfolgen und seine Schüler werden. Jesus hat seine Jünger natürlich auch mal alleine gelassen. Aber in der Regel hat er sie gelehrt. Und wenn du so einen Gedanken hast, ist so, David, ja, der war ja König. So in so einem Palast kann man das ja schon mal sagen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Bin ne, dreimal am Tag gebratenes und gesottenes und was das Herz begehrt und so. Ja, aber dann denkst du vielleicht, kommt er als nächster wieder, ah, Moment, das war ja nicht immer so. Wie ist der eigentlich groß geworden? Ah, der war der Jüngste von vielen Brüdern und eigentlich kam er in der Familie gar nicht vor. Also wenn was Wichtiges anstand, hat man noch nicht mal dran gedacht, ihn zu rufen. Naja, und dann, ihr kennt die Geschichte, dass er von Saul verfolgt wurde, sich verstecken musste, über Jahre verfolgt wurde. Aber ich will ja keine Predigt über den Psalm 23 halten, ich will euch einfach nur ein Stück einführen in die Schritte, die man hier gehen kann. Und dann tritt hinein in einen Dialog mit Gott. Und du wirst merken, also es ist meine Erfahrung und es ist meine feste Zuversicht. Also wenn du so dich auf diesen Psalm einfach nur einlässt, es wird kommen, vielleicht nur an einer Stelle, aber wahrscheinlich an immer mehr Stellen, je länger du ihn liest, dass in dir eine Sehnsucht entsteht. Also das wäre Schritt 2. Du spürst und sagst, wow, der Herr ist mein Hirte. Ich würde mir das so für mich und für mein Leben wünschen, dass das meine Erfahrung wird, dass der Herr mein Hirte ist, dass ich sagen kann, wow, es fehlt mir nichts. Ja, es ist gut, es geht mir gut. Und das heißt nicht, dass nach menschlichen, nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich gehe nicht davon aus, wenn du diesen Psalm lange genug bedenkst, betest, meditierst, dass dein Leben nachher reiner Bliss ist, also vollkommen nur noch rosa und hellblau und schön und süß. Nein, aber du wirst dein Leben in einen größeren Kontext stellen können. Du wirst sehen, okay, das habe ich jetzt gerade nicht, was ich mir wünsche, aber ich habe irgendwie eine innere Zuversicht, dass Gott weiß, warum er das tut. Du weißt es nicht. Also manchmal sagt es uns, aber ganz oft sagt es uns halt nicht. Aber darum geht es. Mir wird nicht mangeln. Er erquickt meine Seele. Er stellt meine Seele wieder her. Dass du sagst, wow, Gott, das ist was ich gut brauchen könnte. Meine Seele ist so kaputt an manchen Stellen. Wenn ich gucke, wie ich mit meinen Kollegen umgehe oder wie ich manchmal in Situationen mit meinen Schülern umgehe, wie ich spontan reagiere, ich brauche eine neue Seele. Und wenn du das eine Weile machst, dann, und ich sage zwar 1, 2, 3, aber das geht auch, das vermischt sich. Ihr werdet das merken. Also Entschuldigung, Information, Sehnsucht und auch der dritte Schritt werden sich vermischen. Du wirst irgendwann in deinem Herzen spüren, dass du sagst, ja, so ist es. Also eine Bestätigung. Wenn Gott wirklich der ist, als der er sich in der Bibel offenbart, aber als, so wie ich ihn auch schon erfahren habe, an vielen anderen Stellen, es muss so sein. Gott muss wirklich dieser gute Hirte sein. Und wenn Gott wirklich dieser gute Hirte ist, wenn ich sehe, was Gott investiert hat, damit es uns gut gehen kann, damit wir wieder heil werden können, warum sollte der irgendetwas von dem, was er hat und was er uns an Gutes tun könnte oder kann, zurückhalten? Also Paulus drückt das im Römerbrief aus, wenn Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Aber der Punkt ist ja, das habt ihr schon tausendmal gehört in Predigten, ich wenigstens tausend, aber ganz oft. Wir müssen das von Gott selbst empfangen. Und das muss in unserem Herzen zu dieser Gewissheit werden, die nur Jesus uns lehren kann. Und dann kommt der vierte Schritt, aber der vierte Schritt, der kann auch schon mit dem ersten in Verbindung kommen und im zweiten und im dritten, aber ich habe es jetzt mal, also wir brauchen ja eine Ordnung, um das zu erklären. Im vierten Schritt bittest du Gott, du sagst, Gott, ich habe nicht nur die Sehnsucht, ich habe nicht nur die Zuversicht, dass es eigentlich etwas ist, was du tun möchtest. Bitte mach das jetzt auch zu einer wirklichen Erfahrung von mir in meinem Leben. Lass es mich erleben. Ich möchte erleben, dass meine Seele erneuert wird, dass sie erquickt wird, dass sie wiederhergestellt wird. Ich möchte das erfahren. Bitte. Ich kann das nicht. Schenk du mir das. Mach du das. Bring du das in die Wirklichkeit. Bring du das ins Leben. Und dann weiß ich nicht, also ich mache es noch nicht lang genug, als dass ich dir sagen könnte, wie lange es vielleicht dauert, bis der fünfte Schritt kommt. Das wäre die Aneignung, dass du merkst, jetzt ist es angekommen, es ist da, es ist zu einer inneren Gewissheit geworden. Also doch, ich kann es schon sagen. Also es ging bei mir im ersten Durchlauf ehrlich gesagt relativ schnell, bis dann die nächste Welle kam. Und ich wieder anfing zu rudern und dann habe ich wieder bei Schritt 1 angefangen. Aber das ist auch okay. Also versteht mich nicht falsch. Wenn ich sage, wir machen 5 Schritte und wir lernen schwimmen, ich meine nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir unangreifbar durch das Leben gehen. Ihr Lieben, Jesus ist auch nicht unangreifbar durchs Leben gegangen. Jesus ist am Ende am Kreuz gestorben. Also machen wir uns, und Gethsemane war der Höhepunkt seiner Erziehung, seines Lernprozesses. Ihr wisst, die Bibel sagt uns, dass Jesus den Gehorsam gelernt hat an dem, was er litt. Und am Höhepunkt des Lernprozesses hat er gesagt, Gott, wenn es irgendeine Chance gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, bitte mach es. Aber dann nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Also, ich glaube nicht, dass wir irgendwann über allen Dingen stehen werden. Aber ich denke, dass unsere Lernkurve deutlich, ich denke, dass meine Lernkurve deutlich steiler werden kann als das, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und ich muss sagen, ich mache das noch nicht sehr lange. Diese Schritte bestätigen sich selbst, sie validieren sich selbst. Also du machst das ein bisschen und du merkst, wow, da bewegt sich schon was, da tut sich was. Also es ist nicht, du musst nicht so wahnsinnig, es ist wie beim Klavierspielen. Am Anfang, du spielst zwar ganz einfache Sachen, aber ein, 2 Wochen, dann spielst du das erste Lied. Ja? Also du merkst, ich lerne was, ich mache Fortschritte. Ihr Lieben, eigentlich war es das. Also, und auch bei Hans-Peter Graber habe ich gelernt, eigentlich, die Sätze mit eigentlich kann man streichen. Insofern sage ich einfach Amen.
Hier bin ich einmal mehr, ich geb mich ganz hin, weil ich weiß, dass du jeden Schrei hörst. Du bist da für mich, egal wie's mir geht und was mich bewegt. Du gibst Antwort, wenn ich rufe. Deine Worte sind wahr, deine Hoffnung real und ich weiß, deine Nähe, sie macht mich ganz frei von dem.